Liebe Gemeinde, als ich Student war, da gab es so diese großen theologischen Lehrer, die bis in die Gemeinden hinein ihre Wirkung hatten, nicht mehr so richtig. Wir hatten zwar noch große Vorlesungen, auch in großen Hörsälen, aber man merkte schon, dass so die prägenden großen Gestalten nicht mehr da waren. Und trotzdem habe ich einen Mann kennengelernt, der mich sehr geprägt hat. Zuerst war er Landwirt gewesen, Gutsverwalter und dann spät ist er Christ geworden. Und nach seiner Bekehrung hat er dann noch Theologie studiert und ist ein sehr begnadeter Evangelist geworden, der Menschen wirklich deutlich machen konnte, wie unser Herr Jesus Christus ist. Und er hat etwas gegründet. Ein Werk in der Lüneburger Heide, ein Glaubenswerk, in dem sich Drogenrehabilitanten, Studenten, Senioren und viele Gäste, die zu Freizeiten kamen, gleichermaßen zu Hause fühlten. Sein Name ist Heinrich Kemner. Er war damals, als ich Student war, schon ein alter Mann. Wir erlebten mit ihm seinen 80. Geburtstag. Er lebte danach noch einmal 10 Jahre und immer wenn er zu uns in die dritte Stunde, so nannte sich das, war unser biblischer Unterricht, kam, dann hat er eine Bibelarbeit mitgebracht. Und er kam dann manchmal mit der Frage, habe ich euch schon mal von Jakob erzählt? Er hatte schon mehrfach. Trotzdem haben wir ausweichend geantwortet und er begann zu erzählen, denn wir hörten das gerne, was er über Jakob zu erzählen hatte. Und wir merkten, das war deshalb so gut, weil Heinrich und Jakob, das waren Wiedergänger. Es ist eine große Gnade, die mich gerettet hat. Das wusste er. Das wusste er wie der andere. Und wir wussten auch, Heinrich Kemner war auf seine Art ein Gauner. Jakob ist der größte Gauner, von dem uns die Bibel erzählt. Und doch weist sein Name etwas aus, was auch von Milde geprägt ist. Und Milde erfährt jemand, der sich ganz weit vorgewagt hat und der dann etwas ganz anderes genießt. Jakob hat eine andere Bedeutung neben dem, dass er ein Gauner ist. Es heißt, Gott beschützt. Jakob war ein Wirklichkeitsverdreher, wie er im Buche steht. Den eigenen Zwillingsbruder, den hat er bei der Geburt, so jetzt wird es erzählt, schon festgehalten. Er hat ihn an der Ferse begleitet, während Esau geboren wurde, hat Jakob schon seine Hand ausgestreckt, damit er möglichst bald nach seinem Bruder auch geboren wird. Und seinen Vater, den hat er auf dem Sterbebett noch übers Ohr gehauen. Es ging ums Erben. Und erzählen Sie mir nicht, dass in Ihrer Familie Frieden ist, wenn Sie noch nicht miteinander geerbt haben. Erst dann wird etwas klar, wie eine Familie zueinander ist. Mittels eines Linsengerichtes nutzte er die Schwäche und Notlage seines Bruders aus. Und mit Hilfe einer Täuschung, dass er sich verkleidete, nutzte er die Notlage seines Vaters aus, der zum Zeitpunkt, als er die Kinder segnen wollte, schon nahezu blind war. Da war nichts mehr rückgängig zu machen. Auch wenn der Vater vor Enttäuschung verzweifelte und der Bruder vor Wut platzte, auch wenn es überhaupt nicht für Jakob gedacht war, so war der Segen gegeben. Und Jakob hat den Segen bekommen, der eigentlich für seinen Bruder Esau bestimmt war. Verloren war verloren. Erstgeburtsrecht und Segen, beides weg. Also war es wohl besser für Jakob, dass er außer Landes zog, dass er floh vor der Rache seines Bruders. Bei Verwandten fand er Schutz und dort liest sich seine Geschichte wiederum nicht wie eine biblische Geschichte, was auch immer wir im Kopf haben, wie biblische Geschichten auszusehen haben. Auch dort ist es eine Beschreibung über einen orientalischen Basar. Schafe, Dienstjahre, selbst Frauen werden dort verschachert. Jakob ist ein Gauner, wie er im Buche steht. Und dieses Buch ist die Bibel. Und weil es die Bibel ist, haben wir mit Recht Hoffnung, dass es am Ende unter Umständen noch eine Wende gibt. Schließlich hat Jakob den Segen seines Vaters Isaak mitgenommen, obwohl Isaak ihn nur unbewusst gesegnet hatte. Und nachdem er ihn getäuscht hatte, ist er dann diese 20 Jahre bei Laban, seinem Onkel, gewesen. Und er merkt so langsam, 20 Jahre sind genug. Da ist irgendwie Heimweh. Da ist Sehnsucht. Das, was er bisher erlebt hat, ist noch nicht das Ganze. Soll das das Leben gewesen sein, dass ich für alles gesorgt habe? Nun ist Jakob also mit seinen Frauen, den Kindern und seiner Herde, seinem gesamten Besitz auf dem Heimweg, auf dem Weg zurück in das Land, das Gott Abraham versprochen hat und das sein Vater Isaak weiterhin als seinen Aufenthaltsort hat. Und je näher er kommt, umso größer wird sein Muffensausen. Er hat Respekt vor seinem Bruder. Er hat Angst vor des Bruders Rache. Gedanken wie diese können Jakob begleitet haben. Vielleicht haben die Jahre dazu beigetragen, dass Gras über die Sache gewachsen ist. Vielleicht haben die Jahre es geschafft, dass mein Bruder mir verziehen hat. Vielleicht ist die Wut nicht mehr so heiß. Vielleicht hat mein Bruder trotz dem, was ich ihm abgenommen habe, noch sein Glück gemacht. Vielleicht ist er aus dem Schatten herausgetreten, dessen, was ich ihm damals angetan habe. Und auch dem Schatten, was meine Mutter uns beiden angetan hat. Vielleicht fühlt er sich gar nicht mehr als Opfer von Isaak und Rebekka und Jakob. Vielleicht. Aber was ist ein Segen wert, wenn man ihn erstunken und erlogen hat, wenn man ihn geraubt hat, wenn man ihn durch Gaunereien, durch Lügerei und Betrügerei, Hinterlist und Fersenhalterei bekommen hat? Ich denke, das ist auch eine wichtige Frage für uns. Muss eigentlich ein Mensch ein reiner Heiliger sein, wenn er gesegnet werden will? Wie immer man den Namen von Jakob übersetzen will, ob als Betrüger oder als Gott, der beschützt. Es geht um mehr als um Wasser und Weiderechte. Es geht mehr als große Herden und dass man die richtige Frau findet. Es geht darum, wenn ich Gott vergessen habe, gibt es eigentlich noch etwas, was mich an den Segen erinnert, der mir dann verloren geht? Der Jakob ist ein moderner Mensch. Und trotzdem er viel weniger Ahnung von Segen hat als Isaak und Jakob und Abraham, so weiß er trotzdem, dass da irgendetwas in seinem Leben noch fehlt. Und über diesen Gedanken wird es Nacht. Jakobs Karawane ist kurz vor der Grenze. Es ist eine natürliche Grenze, markiert durch den Grenzfluss Jabok. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt heißt es am nächsten Tag übersetzen auf die andere Seite. Jakob könnte noch zurückweichen, aber er will nicht mehr. Er will nicht mehr davonlaufen. Es ist genug. Er möchte aus dem Schatten, aus seinem eigenen Schatten heraustreten. Er möchte aus dem Schatten heraustreten, dass er unter Umständen da noch offene Rechnungen hat in dem Land jenseits der Grenze. Und Jakobs Kundschafter berichten ihm, dass da tatsächlich Leute schon warten, um die Rechnung zu begleichen. So fühlt es sich für ihn zumindest an. Esau ist mit 400 Mann gekommen. Wozu wohl 400 Mann? Jakobs Respekt wird noch größer. Er sorgt sich, um das Schicksal seiner Familie, die ohne Willen hineingerissen werden in seine eigene Schuld. Und er sorgt sich um all die 20 Jahre, die ihm Besitz und Reichtum und Wohlstand gebracht haben, ist das alles plötzlich in einer Nacht am nächsten Tag dann vorbei, alles vernichtet, von anderen geraubt, von anderen dann genossen. Es wird Nacht. Und er wird von einem Mann überfallen. Kein Wort, keine Warnung. Ein langer, intensiver Kampf beginnt. Und er merkt, es ist Gott, der mit ihm ringt. Und als der Morgen graut, gibt es keinen Sieger. Keiner von beiden hat gewonnen. Jakob ist stark verletzt. Er ist an der Hüfte getroffen worden. Doch er hält Gott fest. Er hält an Gott fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und die Bibel schließt diese Geschichte mit einem Satz und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, was bedeutet Angesicht Gottes. Und als Jakob an Phnuel vorbeikam, ging gerade die Sonne auf. Er aber hinkte an der Hüfte. Jakob hat es geschafft. Jetzt hat er wirklich Segen bekommen. Und er sieht diesen Segen im Licht eines neuen Tages. Aber er ist kein strahlender sonniger Held. Er ist fertig. Er ist angeschlagen. Er hinkt. Er ist gezeichnet. Er ist behindert. Aber er sieht die Sonne des neuen Tages. Seinen Denkzettel hat er erhalten. Aber es geht noch irgendwie mit dem Laufen, dem Sonnenaufgang entgegen. Die Wünsche von vielen Angeschlagenen, auch unter uns, der vielen Verletzten, der vielen, die durchs Leben hinken, ist, ich möchte einen anderen Namen tragen. Ich möchte nicht aufgrund des Dunklen bezeichnet werden. Ich möchte nicht von allen angesehen werden als der oder die Behinderte. Oder Kranke oder Versehrte. Ich möchte einen neuen Bedeutungsnamen bekommen. Nicht mehr Jakob der Lügner, sondern Gott beschützt. Ich möchte eine neue Lebensmöglichkeit haben. Ich möchte, dass mir die Sonne nochmal neu aufgeht. Ich möchte, dass nicht die Finsternis mit mir spricht, sondern das Licht des neuen Tages. Hinkend und verletzt von der Gnade Gottes, geht Jakob in den neuen Tag, von der Gnade Gottes, nicht vom Gericht, mit einem neuen Namen, mit einer neuen Lebensmöglichkeit. Als sich die Brüder nach 20 Jahren dann begegnen, fallen sie sich in die Arme. Esau hat gar keine Lust, irgendein Geschenk, noch irgendetwas sonst von Jakob anzunehmen. Er braucht nichts, er braucht keine Rache zu nehmen und er braucht keine Vorteile zu nehmen. Es ist nichts mehr gut zu machen. Ich finde das sehr charmant, diese Geschichte zu hören in einer Zeit, wo wir Ostern feiern. Die Geschichte eines neuen Morgens nach dem Ostermorgen, die Geschichte von Jakob mit der Geschichte von Jesus zu verbinden. Auch Jesus trägt die Spuren eines nächtlichen Ringens mit Gott an sich. Vater, wenn du willst, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Die Jünger, die es wollen, können die Wundmale an den Händen und Füßen und an der Seite Jesu noch spüren. Es ist der Charme einer zweiten Nacht. Das Alte ist nicht weg. Die Versehrungen am Leib Christi sind noch da, auch am Auferstandenen. Die Spuren der Begegnung mit Gott, auch die wir an uns tragen, die Lach- und die Sorgenfalten des Lebens, die Folgen von Krankheit und die Folgen medikamentöser und operativer Behandlung. Auch wir sind angeschlagen. Aber wir hören dieses unerhört steile Wort, dieser ist nicht krank, weil er oder ein anderer gesündigt hat, sondern er ist krank, damit die Werke Gottes an ihm deutlich werden. Wir sollen zu Zeichen der Güte Gottes werden in unserem Leben. Nicht die Finsternis soll mit uns sprechen, sondern das Licht. Gott will uns, egal wie versehrt wir uns fühlen, zu einem Wunder machen. Und zwar nicht unter der Möglichkeit der Heilung, sondern auch unter der Möglichkeit der Behinderung. Der ängstliche Betrüger Jakob wird zum gesegneten Hinker Jakob. Da kann man sagen, solchen Segen habe ich mir nicht gewünscht. Da geh mir weg damit. Den lehne ich dankend ab. Aber wir tragen damit einen neuen Namen. Einen, der uns verspricht, der uns in eins spricht mit unserem Herrn Jesus Christus, der auch diese Wunden trägt und der alle die, die verwundet sind, in den Segen Gottes hineinnimmt. Auf uns liegt Segen Gottes. Gesegnet von der Begegnung mit Gott erwarten wir einen neuen Tag. Und es wird diesen neuen Tag geben, wo alle diese Behinderungen und all das weg sein wird. Aber bis dahin werden wir mit den Zeichen Gottes durch die Welt gehen, mit seinem Segen. Wir werden es tun, wie dieser Kirchenvater das sagt. Nicht, dass das Dunkel zu uns spricht, sondern dass das Licht zu uns spricht und dass an uns Gottes Glanz deutlich wird. Als Jakob zu Anfang floh, da stiegen die Engel vom offenen Himmel hinab und wieder hinauf. Es war ein schöner Traum von leichten Engeln. Und er hat ihn ausgeträumt. Und er ging dann, um diese 20 Jahre bei seinem Onkel zu verbringen. Jetzt reißt ihn ein Kampf aus allen Träumen heraus. Wie ein Traum kann das Gebet unserer Seele sein. Wir können uns alles Mögliche vorstellen und unsere Gebete sind doch häufig doch sehr selbstsüchtig. Aber Gott, der segnen möchte, der liest unser gesamtes Leben wie ein offenes Buch. Und er sieht dort verschiedene Begabungen, Begrenzungen und Gefährdungen. Wie bei Jakob und auch wie bei Esau und wie bei der Mutter Rebekka und wie beim Vater Isaak. Mit einer Übermacht von 400 Mann kommt dieser Esau auf ihn zu. Und der gesegnete Jakob, er geht jetzt über den Fluss und er denkt, der erste Tag meines Segens könnte der letzte sein. Er überschreitet die Grenze aber in dem Vertrauen, dass Esau die Notlage nicht ausnutzen wird. Ein hinkendes Opfer ist ein gutes Opfer. Gott missbraucht unser Menschsein nicht. Gott kennt unsere Schwäche. Gott kennt unsere schwachen Stellen. Und Gottes Segen ist kein Linsengericht. Doch erst dieses nächtliche Notquartier am Fluss wird Jakob zur Stätte der Begegnung mit dem wahren Gott, wo Jakob allen und allem ausgesetzt ist, wo er eigentlich am Ende ist, da sieht er sich ungeschönt, so wie er geboren ist. Und er begegnet Gott ungeschönt und plötzlich merkt er, das macht Gott nichts aus. Da überbrückt Gott die Trennung von Himmel und Erde nicht mit Engeln, sondern mit einem Segen. Nichts gegen Engel. Ich lese gerade ein wundervolles Buch über einen gefiederten Engel, eine australische Elster, die einer querschnittsgelähmten Frau wie ein Engel das Leben rettet. Aber dort erst, wo Jakob den wirklichen Gott begegnet, und zwar in der dunklen Gestalt, wird er gesegnet. Weil er wie am Ostermorgen begreift, dass Gott auch unter dem Gegenteil Gott sein kann. Und gerade das, womit wir nächtelang ringen, was uns die Nächte raubt, was uns um den Schlaf bringt, gerade damit dürfen wir Gott begegnen. Jakob, Trickser, Lügner, Betrüger, Hinterlistiger, er wollte alles sein. Er hat seine Umgebung um ihr Bestes erpresst. Er hat die Erstgeburt vom Bruder, den Segen vom Vater, die schönere Braut vom Schwiegervater. Alles hat er sich geholt. Und trotzdem merkte er, als ein moderner Mensch, dass damit nicht das Leben zu bekommen ist. Aber das gottlose Land, in das Jakob sich vor Isaak geflohen hat, in das, aus dem er jetzt wieder herauskommt, das hat zwei Türen. Die eine war die Tür des Eingangs, wo die Himmelsleiter stand. Und das andere ist die Tür des Wiedereintritts in das Land der Mütter und Väter, das Land, das Gott Abraham zeigen wollte. Und an diesem Ende lässt Jakob sich einfach bezwingen. Er lässt sich einfach überwältigen. Er hat mit Gott und mit Menschen gerungen. Und er hat seine Chancen genutzt. Und die Chancen und die Potenzen Jakobs waren nicht schlecht. Er hat viel Kraft und er ist ein ausdauernder Kämpfer. Der ist kein Loser. Aber er ergibt sich mit der Aussicht auf Segen. Denn der gestohlene Segen, der segnet ihn nicht. Gesundheit, Reichtum, Erfolg sind ein Segen, der nicht segnen muss. Erst Jakob, der Gott gesteht, ich bin Jakob. Nimm mich mit all dem, was ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen und Gefährdungen. Ich möchte gesegnet werden. Der erfährt Gottes Segen. Und dieser Segen heißt, Gott beschützt. Jakob hat begriffen, dass Gott Himmel und Erde, Leid und Freude, Tod und Leben zusammenhält. Das ist nicht mehr so leicht wie eine Engelsgeschichte. Aber es hat den Jakob verändert. Es hat ihn gefunden. Und er überschreitet diesen Grenzfluss in sein Heimatland. Und er überschreitet die unsichtbare Grenze zwischen Himmel und Erde, weil er einen Frieden gefunden hat. Gott, der wie Esau übermächtig ist, wird Jakob nicht zum Verlierer machen. Das weiß er jetzt. Aus einem gerissenen Betrüger wird einer, der sich anvertrauen kann, der nicht mehr selber für sein Leben sorgt, sondern der weiß, Gott beschützt. Warum wollten wir als Studenten diese Geschichte immer wieder hören? Warum war es nicht langweilig, das immer wieder neu zu hören? Warum kann man Wiederholungen so gut leiden? Wir hörten sie deshalb so gern, weil die Geschichte eines Mannes ist, der sein Leben fest im Griff hatte und nicht aus der Hand geben wollte. Und weil wir einem Mann gegenüber saßen, der als alter Mann erlebt hatte, dass er auch nach Schlägen und in Krisen und Niederlagen ganz und gar in Gottes Segen ruht, dass er Frieden gefunden hat. Und das fanden wir stark. Amen.